Es freut mich, dass wir unser Studium im Römerbrief fortsetzen können. Und wir wollen zu dem eigentlichen Thema des Römerbriefs kommen, nämlich zu der Gerechtigkeit Gottes. Das, wie er den Gottlosen Recht spricht, das heißt, aus einem Gottlosen einen Gerechten macht, und wie er, wenn der Gottlose durchs Evangelium nicht verändert wird, diesen für immer verdammt. Wir wollen uns anschauen, den Weg vom Gottlosen zum Gerechten. Und wir haben in der letzten Stunde gesehen, die Überleitung zum Thema, die da sagt, Römer 1, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen, weil darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. So hier haben wir die Begründung auf der einen Seite, weil um Paulus das Evangelium verkündigt, weil er sich nicht schämt, weil es ist die Kraft Gottes, es ist die Lösung für das Problem eines jeden Menschen. Und gleichzeitig macht er dann den Übergang und sagt, es geht um Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit kann man nur aus Glauben, weil es ist ja der Glaube Jesus und wir, indem wir den Glauben Jesus nehmen, deshalb aus Glauben, in Glauben die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, erreichen. Aber jetzt stellt sich die Frage, was folgt danach? Wie beginnt er denn sein Thema? Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Das heißt, der Apostel Paulus beginnt mit dem Zorn Gottes gegenüber den Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Wir haben ja gesehen, dass der Böse Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit verkaufen muss als Gerechtigkeit, Lüge als Wahrheit. Und hier gibt es Menschen, die die Ungerechtigkeit als Wahrheit darstellen. Und Gottes Zorn wird offenbar gegen sie. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbart. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben. Deweil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott und gedankt, sondern sind in ihren Dichten eitel worden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat sie auch Gott dahin gegeben, in ihre Herzen Gelüste, in Unreinigkeit zu schänden, ihre eigenen Leiber an ihnen selbst. Sie, die Gottes Weisheit haben, verwandelt in die Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpf, mehr denn dem Schöpfer, der da gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in schändliche Lüste, denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen, desselbigen gleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an ihnen selbst empfangen. Und gleich wie ist nicht gerecht haben und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkennten, hat sie Gott auch dahin gegeben, in verkehrten Sinn zu tun, das nicht taugt. Weil alles Ungerechte Hurerei, Schalkheit, Geizes, Bosheit, voll Neides, Mordes, Haders, List, giftig, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, schädliche, den Eltern ungehorsam, unvernünftige, treulose, lieblose, unversöhnlich, unbarmherzig. Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches tun des Todes würdig sind und tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. So, wir haben hier einen wichtigen Abschnitt, oder der Paulus beginnt sein Schreiben mit der Szene des Gerichtes. Und wenn man ein wenig weiter blättert, so wie er das immer tut, dass er das, womit er etwas anfängt, auch beendet, so finden wir, dass er in Kapitel 13 am Ende sagt: Und weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, weil unser Heil jetzt näher ist, denn da wir gläubig wurden, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Und der Tag ist der Tag des Gerichts. So lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasset uns ehrbarlich wandeln als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und wartet des Leibes, doch also, dass er nicht geil werde. Das heißt, wir sehen, der Paulus hat ein rundes Bild dessen, wovon er spricht. Er zeigt uns das, was wir in der Bibel typischerweise finden, einen Blick auf die Zeit vor und während des Gerichtes. So schauen wir uns das mal an, bezogen auf die ganze Heilige Schrift. Die ganze Heilige Schrift ist natürlich in einem Zeitverlauf drin. Es gibt eine Zeit vor Christus. Es gibt das erste Kommen Christi, seinen Tod am Kreuz. Dann kommt die Endzeit, welche prophetisch festgelegt worden ist, 1798 begonnen. Diese Endzeit endet mit dem zweiten Kommen Christi, mit Jesus Christus kommend in den Wolken des Himmels. Danach kommt das Millennium und danach kommt das dritte Kommen Jesu und das Ende dieses Dramas, dieser Weltgeschichte. Und danach folgt die Neuschaffung der Erde ohne jegliches Übel. Jetzt schauen wir uns, worauf haben sich die prophetischen Schriften konzentriert. Wir finden, dass Moses und die Propheten schreiben viel von dem, was vor dem ersten Kommen Jesu ist. Dann schreibt Mose und die Propheten bezüglich der Endzeit. Und dann gibt es natürlich Prophezeien gegenüber dem Millennium im Alten Testament. Aber wo konzentrieren sich denn alle alttestamentlichen Schriften der Propheten? Sie konzentrieren sich alle auf die Zeit des Endes, die Zeit vor dem Kommen Christi. Und so ist auch der Römerbrief eine Offenbarung, ein Schreiben, das sich auf diese Endzeit bezieht. Und wenn wir das noch ein bisschen näher uns hineinzoomen oder etwas näher kommen, dann finden wir, die Endzeit beginnt in 1798. 1844 beginnt der Tag des Gerichts mit der Untersuchungsphase, in der sind wir heute, und dann kommt natürlich die Vollstreckungsphase des Gerichtes. Hier sind wir in der Zeit der Untersuchungsphase, und das, was beim Ende der Gnadenzeit kommt, sind die sieben Plagen oder der Zorn Gottes. Man kann das nachlesen in der Offenbarung 14, 15, 16. Da werden die Plagen oder die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde gegossen. Wenn Paulus also schreibt hier in Römerbrief, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit der Ungerechtigkeit aufhalten, dann meint er genau die sieben Plagen. Das ist die einzige Offenbarung des Zornes Gottes. Ja, es gab Teiloffenbarung des Zornes Gottes zur Zeit der Sintflut, zur Zeit Sodoms und Gomorras, zur Zeit, wo Jerusalem oder Babylon zerstört wurde. Es gab so Teilgerichte oder Teiloffenbarungen dieses Zornes. Aber von dem, was der Apostel Paulus hier spricht, ist dieses Globale. Diese sieben Plagen beziehen sich auf die Erde, auf alle Menschen und besonders auf die, die hier, die quasi, die sagen, sie sind gottesfürchtig, aber sind es nicht. Es sind die falschen gläubigen Menschen, gegenüber denen sich der Zorn Gottes offenbart, hier wie es steht, gegenüber alles gottlose Wesen. Global. So Paulus hat im Sinn diese Offenbarung. Er schreibt 2000 Jahre im Voraus an die Gemeinde zu Rom die Offenbarung des Zornes Gottes vom Himmel gegen die, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit halten. Und wir haben nicht die Zeit, aber lest euch diesen Abschnitt durch, den ich gelesen habe, und ihr werdet sehen, es sind die Menschen, die sich für weise hielten. Es sind die Schriftgelehrten von der Zeit damals zu Jesu Zeiten, die dachten, sie wissen, wo der Weg lang geht. Sie sind es, die verdorben sind und Gott hat sie dann dahin gegeben in ihren Lüsten. Es sind die Menschen, die hier beschrieben werden mit ihren Taten, wie es hier steht. Ab Vers 28, und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkennten, hat sie Gott auch dahin gegeben, in verkehrten Sinn zu tun, das nicht taugt. Voll alles Ungerechten, Hurerei, Schalkheit, also Betrug, Geiz, Bosheit, Neid, Mord, Haders, List, giftig, Ohrenbläser, das heißt, man nimmt sich und lässt sich schmeicheln. Das sind die Ohrenbläser, so wie ich es verstehe. Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, schädliche, dem Eltern ungehorsam, unvernünftige, treulose, lieblose, unversöhnlich, unbarmherzig. Ja, er kommt irgendwann mal zum Schluss und sagt, das ist all das, wogegen sich der Zorn Gottes in den sieben Plagen vom Himmel offenbaren wird. So, bitte lest es euch in der Offenbarung 14, 15, 16. Da geht es um den Zorn Gottes, um die letzte Warnung vor dem Zorn Gottes. Es ist so erstaunlich, dass der Paulus in diesem wunderbaren Buch des Evangeliums genauso klingt und spricht wie der Engel aus Offenbarung 14, der durch den Himmel fliegt und hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Und das hat der Paulus ja auch. Offenbarung 14, 6 und 7. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde, das Meer und die Wasserbrunnen. Und ein anderer Engel folgte nach und sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurei getränket alle Völker. Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit großer Stimme: So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch, und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und so weiter. Es klingt mit derselben Stimme. Der Römerbrief ist nichts anderes als eine Offenbarung, eine detaillierte Beschreibung des Evangeliums, der letzten Botschaft, die gegeben werden muss an die Menschen. Diese letzte Botschaft ist letztendlich eine Botschaft, die vor dem Gericht gegeben werden muss, um alle Menschen zu warnen, um sie zu erlösen von dem, was kommt. Der Zorn Gottes endet mit dem zweiten Kommen Christi. Dort werden alle Gottlosen vernichtet und alle Heiligen erlöst. Es folgt das Millennium. Hier auf Erden ist nur Satan und seine Engel, ist kein einziger Mensch mehr lebendig. Im Himmel wird das Gericht mit den Heiligen Gottes gehalten. Und dann kommt Jesus mit den Heiligen, mit der Stadt Jerusalem, ein drittes Mal auf diese Erde und das auch zum letzten Mal. Dann wird das Endgericht gehalten, alle Gottlosen werden auferstehen und sie werden sehen, warum sie verloren sind. Gott wird allen zeigen, dass es nicht an ihm lag, sondern an ihrer eigenen Wahl und ihres Herzens Härtigkeit. Und nachdem sie vernichtet sind, zusammen mit Satan und seinen Engeln, dann schafft Gott eine neue Erde aus der alten, wo dann das Ganze ohne etwas Böses mehr zu tun hat. So Paulus schreibt seinen Römerbrief im Hinblick auf den Tag des Gerichts. Er ist ein Schreiber für den heutigen Tag. Heute sind wir viel näher wie damals, als er vor 2000 Jahren vor diesem Gericht warnte und ein Evangelium schrieb, um die Menschen zu bewahren, dass sie nicht im Zorne Gottes oder Objekte, Subjekte des Zornes Gottes werden. So, lasst uns das Thema im Großen anschauen. Hier ist der Gerichtssaal Gottes. Er befindet sich, und Paulus beschreibt ihn vom 1. Kapitel 18 bis Kapitel 15, 13. Die ganze Botschaft, die er verkündigt, ist eine Gerichtsbotschaft, weil er spricht von dem Gesetz, von dem Grundgesetz des Universums. Rechtfertigung ist eine Sache des Rechtes und eine Sache des Gerichts. Erlösung ist ein richterliches Urteil. Hier ist der Mensch, der gefallene, gottlose Mensch, Adam und alle seine Nachkommen. Er ist vom Gericht nicht fähig zu stehen. Aber Gott hat ein Evangelium, Jesus Christus, gesandt. Und ich habe dieses Bild genommen, die Kraft, das Dynamit des Evangeliums, das aus diesem gefallenen Menschen, aus diesem gottlosen Menschen beschrieben, wie er hier ist, einen gerechten, einen heiligen Menschen macht, auf den er dann im Gericht mit Wohlwollen schauen kann. Wenn aber der Mensch sich verhärtet und das Dynamit, die Kraft des Evangeliums nicht annimmt, bleibt er in seinem gefallenen, gottlosen Zustand. Und das ist nicht begründbar, warum ein Mensch, wenn Gott sich ihm offenbart, er dennoch bleibt im Irrtum, sich das Böse aneignet, dann ist es nur normal, dass Gott seinen Zorn zeigt gegenüber den Menschen, die verharren wollen in ihrem bösen Wesen. Die Liebe Gottes hat alles möglich gemacht, dass ein Mensch nicht gefallen bleiben muss. Aber Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Und es wäre schlimm, wäre er nicht zornig über das Böse. Regen wir uns nicht alle auf, wenn das Übel geschieht? Empört es uns nicht, wenn wir diese Dinge hier sehen? Ungerechtigkeit, Hurerei, Schalkheit, Geiz, Bosheit, Neid, Mord, Hader, List und so weiter. Ist das nicht etwas, was uns auch ärgert? Aber siehe da, was er schreibt. Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches Tun des Todes würdig sind und tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Das sind die Menschen, die in der Sünde bleiben, in einem eigenen Irrtum bleiben. Sie schauen sich das Böse nicht nur an, aber sie haben Gefallen daran. So, das ist ganz wichtig zu verstehen. Gott ist nicht ein zorniger Gott, dass man sich fürchten muss vor seinem Zorn, in dem Sinne, dass wir aus Angst das Evangelium annehmen. Nein. Aber Gott ist ein Gott, der kompromisslos ist. Und er zeigt, so wie er uns gemacht hat, in unserem Geist, dass wir Gerechtigkeit und Freiheit und Sicherheit brauchen und uns all das Gegenteil ärgert und stört, so stört es auch ihn. Allein er kann unterscheiden zwischen der Person und der Tat, das wir nicht können. Und so hält er, wie wir lesen werden, sich zurück im Zorn gegen diese Dinge bis zum Tage des Gerichts. Da ist der ganze Zorn angesammelt, weil man über tausende von Jahren sich nicht hat abgewendet von dem Bösen. So hier ist der Überblick des Themas über alle Kapitel des Römerbriefes von Kapitel 1 bis Kapitel 13. Im Kapitel 1 von 18 bis 2,16 haben wir die Zusammenfassung des Zornes und des Zornes und der Güte Gottes. Von Kapitel 2,17 bis 3,18 haben wir den Vorteil der Juden gegenüber den Griechen. Im Kapitel 3,19 bis 31 haben wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Dann haben wir von Kapitel 4, 1 bis 5, 11 den Glauben Abrahams und unserer, der uns gerecht macht. Dann haben wir von Kapitel 5, 12 bis 21 den ersten und zweiten Adam, der gefallene Adam, der Ursprung der Sünde und der zweite Adam, der Ursprung der Gerechtigkeit. Dann haben wir in den Kapiteln 6 bis 8 den praktischen Weg der Erlösung. Hier erklärt uns der Apostel Paulus, was notwendig ist, um aus dem Zustand des ersten Adams herauszukommen, wie der Weg läuft, damit man zur Vollkommenheit gelangt. Kapitel 9 und 11 sind die Kapitel, die die Erben Abrahams nach dem Fleisch und nach dem Geist beschreiben. Dort geht es um Israel, um die, die dem Fleisch nach Isaaks Nachkommen sind, um die Verheißung, um die Wahl der Gnaden. Und dann haben wir von Kapitel 12, 1 bis 15, 13 die Offenbarung des Gehorsams, die Werke des Glaubens. Da wird Paulus ganz praktisch, wohin führt die Rechtfertigung durch den Glauben, worin führt, wenn man all das, was wir studiert haben, wohin soll es führen? Was ist das Ergebnis davon? So, wir werden uns in den Stunden anschauen, diese Abschnitte sicherlich nicht so tief, wie ich es mir wünschte, weil wir nicht die Zeit haben, aber ich hoffe doch tief genug, dass wir alle verstehen, wie wir durch das Evangelium, das ewige Evangelium, das hier verkündigt wird, im Hinblick aufs Gericht von gottlosen Menschen zu Gerechten werden. Heute wollen wir uns das anschauen, dass Gott sagt, es gibt kein Ansehen der Person und er hat denselben Maßstab für Juden und Griechen. Ich möchte weiterlesen in Kapitel 2, ab Vers 1. Und ab hier spricht der Paulus direkt in der ersten Person. Er sagt, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Eines der schlimmsten Dinge des Wesens des Menschen, der in Sünde gefallen ist, ist, dass er ein Richter ist, dass er verdammt die anderen und er weiß nicht, dass er genau in demselben Schlamassel ist. Denn worin du einen anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbige tust, was du richtest. Denn wir wissen, dass Gottes Urteil ist Recht über die, so solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die so solches tun und tust auch dasselbige, dass du dem Urteil Gottes entrinnen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Barmherzigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber nach deinem verfleckten und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher geben wird einem jeglichen nach seinen Werken. Preis und Ehre und unvergängliches Wesen denen, die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben. Aber denen, die da zänkisch sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit Ungnade und Zorn. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die da Böses tun, vornehmlich der Juden und auch der Griechen. Preis ab und Ehre und Friede allen denen, die da Gutes tun, vornehmlich den Juden und auch den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Welche ohne Gesetz gesündigt haben, werden ohne Gesetz verloren werden. Und welche unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz verurteilt werden. Weil vor Gott nicht die, die das Gesetz hören, gerecht sind, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn so die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun des Gesetzes Werk, sind dieselbigen, die, weil sie das Gesetz nicht haben, ihnen selbst ein Gesetz. Als die da beweisen, das Gesetzeswerk sei geschrieben in ihren Herzen, weil ihr Gewissen ihnen zeigt, dass auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen, auf den Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, laut meines Evangeliums. So, das ist der erster Abschnitt, in dem gezeigt wird, dass Gott richten wird, die Juden und auch die Griechen oder alle Menschen, ohne dass er die Person ansieht. Weil sie haben und sind alle in demselben Zustand. Und ich möchte jetzt ein bisschen auf den Zustand eingehen, so wie ich ihn schon häufig erklärt habe, wie der Mensch aufgebaut ist. Die Hirnrinde ist sozusagen der Beginn des physischen Menschen. Und dort drüber hat Gott einen Geist getan, einen Geist des Menschen. Und der Adam hat aus Gott gelebt, von seinem Wort. Das Gehirn braucht keine Worte, nur der Geist braucht die Worte. Er nimmt diese Worte auf im Bewusstsein und verarbeitet sie dann im Unterbewusstsein. Für Adam war klar, was ist seine Identität? Er wusste, ich bin ein Geschöpf Gottes. Er wusste, dass das die Wahrheit ist. Das ist das richtige Auge. Das, was Jesus beschreibt, das Auge des Herzens, das nicht betrügerisch ist. Adam hatte Vertrauen und er musste als Geist vertrauen. Ein Körper kann nicht vertrauen. Er vertraut Gott, seinem Schöpfer. Er orientiert sich nach ihm. Die Motivation Adams ist die Liebe Gottes, weil er nimmt das von Gott und er handelt im Auftrage Gottes. Die Aktion ist, er nimmt von Gott und gibt es weiter. Das ist das Gesetz des Lebens. Gewinn ist das Ziel aller Entscheidungen und Gott hat gemacht, dass Gewinn geben ist. Verlust ist nicht geben oder behalten und es muss unbedingt vermieden werden. Dann folgt die Entscheidung und die Entscheidungen, die der Mensch hat, sind Ja und Nein. Beim Ja macht er den Strom und beim Nein nicht. Alle Entscheidungen des Adams waren in diesem Zustand richtig und er konnte Nein sagen zum Essen von dem Baum, der ihm gesetzt wurde, des Guten und Bösen. So, hier ist der Ursprungszustand Adams. Hier ist der Aufbau des Menschen als Geist und Körper, was zusammen die Seele macht. Das, was sich in Adam veränderte, war sein Herz. Als Adam und Eva gegessen haben von der Frucht und sich orientiert haben nach dem Wort des Satans, ist im Herzen von Adam eine Veränderung passiert. Und die Veränderung war so radikal, dass er jetzt aus einem Geschöpf denkt, er ist Schöpfer. Er denkt, er lebt aus sich selbst. Das ist der Selbstbetrug, die Lüge. Das ist das Schalksauge, was wir alle in unseren Herzen haben, weil wir damit auf die Welt kommen. Wir alle werden geboren mit dieser falschen Identität. Deshalb vertrauen wir auf uns selbst und wissen nicht, dass wir letztendlich unsere Orientierung nach anderen Menschen haben. Unsere Motivation ist nicht die Liebe Gottes, sondern Stolz und Egoismus. Und wir handeln und tun den Willen des Satans. Unsere Aktion ist nicht mehr nehmen, um zu geben, sondern wir geben, weil wir denken, wir hätten etwas, um zu bekommen und leben im Gesetz des Todes. Gewinn ist immer noch das Ziel aller Entscheidungen, aber jetzt ist nicht mehr gewinnen, geben, sondern bekommen. Verlust muss immer noch vermieden werden, aber jetzt ist es nicht bekommen. Jetzt sind es die Taten anderer. Alle Entscheidungen, die man aus dieser Identität tut, sind falsch. Und hier ist auch der Verlust nicht vermeidbar. Und weil der Verlust nicht vermeidbar ist, kommt die körperliche Krankheit. So die Veränderung des Adams, als er sündigte, und das, was wir von ihm erben, diese sündige Natur, befindet sich nicht in unseren Genen oder in unserer DNA. Ich möchte deshalb, und das ist traurig zu lesen, dass in den theologischen Abhandlungen, in den Köpfen der Theologen kein klares Verständnis existiert über den Menschen und über seinen Zustand. Hier schreibt der Schreiber in der Lektion am Eingang: Bereits am Anfang seines Römerbriefes betonte Paulus eine für das Evangelium zentrale Wahrheit, der traurige Zustand des Menschen. Dieser Zustand rührt daher, dass wir alle seit dem Sündenfall mit der Sünde infiziert worden sind. Sie ist Teil unserer DNA wie die Farbe unserer Augen. Ihr seht, wie schlau der Böse ist. Da gibt es Wahrheiten in diesem Abschnitt. Ja, wir sind geboren mit einer sündigen Natur. Aber die befindet sich im Geist, nicht im Körper, nicht in der DNA und ist nicht gebunden an uns wie die Farbe unserer Augen. Aber wisst ihr, warum das so geschrieben steht? Das ist deshalb so geschrieben, weil in unseren Köpfen wir keine menschliche Klarheit haben und verstehen nicht den Menschen und auch die Schrift nicht, wenn Nikodemus zu Jesus kommt und Jesus sagt ihm, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. So sagt der Nikodemus, wie Herr? Wie soll das gehen? Soll ich jetzt wieder in den Mutterleib gehen? Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seinen Mutterleib gehen und geboren werden? Wenn unser Körper das wäre, wenn die Sünde in der DNA läge und verbunden wäre mit uns, wie die Farbe unserer Augen, wie viel Chance hätten wir, von ihr loszukommen? Wie viel Chance hätten wir, durch die Neugeburt davon befreit zu werden? Oh, wie schief, wie tief hat Satan die Menschheit heute betrogen und verblendet. Jesus antwortete Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wann er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Und der Wind dort ist dasselbe Wort wie Geist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Und so frage ich mich auch, sind die Menschen, die diese Hefte schreiben, die Meister in Israel und sie wissen nicht, wo die Sünde herkommt? Sie wissen nicht, was muss von Neuem geboren werden im Menschen? Was muss verändert werden im Menschen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden das, was wir wissen und zeugen, das, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht auf. Glaubt ihr nicht, wenn ich zu euch mit irdischen Dingen sage, wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde? Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht, denn ihr Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf das sein Werk nicht gestraft werde. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind aus Gott getan. Warum stirbt Jesus am Kreuz? Warum geht er dahin, um Menschen zu gebären? Vom Geist aus oder vom Fleisch aus? Was ist es, was er am Kreuz erreicht? Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Ist der Glaube eine Sache der DNA? Ist der Glaube eine Sache des Gehirns? Ist das nicht ein trauriger, katastrophaler Zustand, der existiert in den Köpfen unserer Theologen und in vielen anderen? Am Kreuz, die Erlösungstat, die Neugeburt ist ein geistiges Element. Und wir werden es ganz genau sehen, dass der Paulus schreibt in Johannes, dass die Beschneidung eine Beschneidung des Geistes ist, nicht des Körpers, wenn die Sünde in unserer DNA wäre, verbunden wie die Farbe unserer Augen. Und ich finde ja die Analogie so klar, weil die Farbe unserer Augen ist tatsächlich in der DNA festgelegt, aber die Sünde ist nie in der DNA festgelegt. Weil was kann man tun, um die Farbe des Auges zu verändern, sich Farblinsen zu tun? Aber wenn es eine Geistessache ist, dann kann durch den Glauben der Mensch neu geboren werden. Dann kann er beschnitten werden am Geist. Weil nur im Geist gab es die Veränderung der sündigen Natur, nicht im Körper. Der Körper ist nur Opfer und wird zerstört dadurch. Alle Menschen geboren auf dieser Welt, getrennt von Gott, sie sind alle im selben Zustand. Ja, wir alle haben eine sündige Natur in unserem Herzen, aber diese falsche Identität ist ein geistiges Element. Und kein einziger kann sich aus der Situation, in der er hineingeboren ist, retten. Und dennoch, und gerade deshalb kam Christus, um uns einen Weg zu geben, aus dem wir wieder errettet werden können. Durch den Glauben, wie er hier steht, die von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Das sind geistige Elemente, haben nichts mit dem Körper zu tun. So, wir werden die Gedanken vertiefen. Lasst uns diesen ersten Abschnitt beenden. Paulus schreibt sein ewiges Evangelium im Hinblick auf die Endzeit, im Hinblick auf den Zorn Gottes, der sich in Kürze offenbaren wird. Paulus schreibt und zeigt von Anfang an, dass alle Menschen in einem Zustand geboren sind, wo sie keine Chance haben, egal was sie tun, da rauszukommen. Und er macht klar, dass nur die verloren gehen, die in diesem Zustand beharren. Sie wussten, dass es einen Gott gibt, aber sie haben ihn nicht geehrt als Gott. Sie haben sich nicht hingewandt und nicht gerufen und nicht geglaubt. Sie haben, so wie Jesus es sagt, sie liebten die Finsternis und kamen nicht zum Licht, damit ihre Werke nicht offenbar würden. Wie kommen wir nun aus diesem Zustand raus? Diesem, wo wir nichts tun können, dass wir rauskommen. Das ist der Zustand des Menschen. Er wäre für immer verloren, wenn Gott in seiner Liebe nicht seinen Sohn gesandt hat, um ihn da rauszuholen. Ich freue mich auf das Studium der nächsten Stunden, in dem wir hineingehen und vertiefen den Weg der Erlösung Gottes für den in Sünde gefallenen Menschen. Möge Gott uns seinen Geist geben, dass wir das Evangelium verstehen, dass keiner von uns ein Objekt des Zornes Gottes wird, sondern dass er auf alle von uns mit Wohlwollen blickt, weil seine Gnade eine umwandelnde geistliche Kraft uns herausgeholt hat aus der großen Not, in der wir sind. Amen.